Ja, liebe Geschwister, ich denke, dass wir so langsam beginnen müssen. Wir sind auf Sendung, das heißt also, ich begrüße natürlich jetzt auch alle Geschwister, die zugeschaltet sind. Letzte Woche habe ich so erzählt, wir sind hier auch über 30 versammelt und ich habe erfahren anschließend, dass über 25 im Internet zugeschaltet waren. Also etwa nochmal so dieselbe Traut, die wir hier bilden. Was sage ich den Geschwistern an den Lautsprechern? Also hier sind alle versammelt. Es gibt keinen Farbton, der nicht vertreten ist. Ich sehe blau, schwarz, weiß. Also nicht nur jetzt gesichtmäßig, sondern auch Pullover-Farbtöne. Also ein bunter Blumenstrauß. Ein bunter Blumenstrauß hier. Und ich wünsche uns allen einen gesegneten Abend, dass der Herr zu uns sprechen kann. Ich hatte ja schon letzte Woche den Hebräerbrief mit den ersten drei Versen ausgelegt. Um ein wenig Zeit zu sparen, werde ich das wohl so machen, dass ich immer ein, zwei Verse aus dem Hebräerbrief auch zur Andacht nehme, sodass ich so unauffällig etwas weiterkomme, denn da liegen ja noch einige Kapitel vor uns. Um in den Vers 4, der heute Inhalt und Grundlage der Predigt sein soll, reinzukommen, lese ich nochmal die ersten drei Verse, die ich schon ausgelegt habe, einfach nochmal zur Erinnerung, sodass wir da ein wenig schneller reinfinden. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen ererbt. Ich sprach ja letzte Woche schon, das ist symbolisch hier zu verstehen. Jesus hat sich gesetzt. Und dieses Sitzen, da komme ich später noch zu, ist aber schon mal dieses Ausdruck der Souveränität. Wenn jemand sitzt, dann erholt er sich von der Arbeit, die er geleistet hat. Und hier ist es die Souveränität Jesu, dass er das Werk vollendet hat und dass sein Auftrag, den er erfüllen sollte, dass er ihn auch erfüllt hat. Und er ist jetzt Gottheit, weil er die Gottheit ist, ist er den Engeln überlegen. Wir werden uns im Laufe des Abends heute noch einige Gedanken zu den Engeln machen, aber so viel schon einmal, weil er Gottheit ist er den Engeln überlegen. In der rabbinischen Theologie wurden Engel von den jüdischen Rabbinern immer wieder hochgeehrt. Und da ist es auch so, dass sie diesen Engeln wirklich viel Freiraum und auch Respekt zugezollt haben. Aber wir lernen jetzt heute, dass der Sohn über diese Engel steht. Es heißt hier in Vers 4, so viel höher geworden als die Engel. Das heißt, und das müssen wir uns jetzt überlegen, was das heißt, in seiner menschlichen Natur war Jesus den Engeln überlegen. Als Person Jesu, als Mensch in Nazareth, als er in Inkarnation Fleisch wurde, war er geringer als die Engel. Das ist auch ein Vers, der uns heute beschäftigen wird, in Hebräer 2,9. Das könnt ihr mitlesen, da heißt es, wen aber der, und jetzt kommt es, eine kleine Zeit, niedriger gewesen ist als die Engel. Jesus sehen wir durch sein Todesleiden gekrönt mit Preis und Ehre. Es ist also unwiderruflich, da steht es, er war eine kleine Zeit niedriger als die Engel. Aber dann war er wieder höher als die Engel. Und in seiner menschlichen Person war er so gewaltig. Und dennoch wurde er besser als die Engel, als er in den Himmel auffuhr und den Zustand der Erhöhung einnahm. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt der zweite Teil des Verses, wo ich mich konzentrieren möchte. Als er dann in den Himmel einfuhr,
da bekam er einen höheren Namen, den er hatte und der über den der Engel steht. Er hielt also einen besonderen Namen von Gott, der ihm verliehen wurde. Und das Geheimnis, warum er ihm verliehen wurde, ist nur ein einziger. Das einzigste Geheimnis ist, weil Jesus gehorsam war. Und deswegen hat er einen anderen Namen bekommen. Im Gehorsam, das werde ich gleich in verschiedenen Versen begründen, im Gehorsam liegt seine Auszeichnung. Wir kennen das vielleicht auch im Alltag von uns, dass es verschiedene Aufgaben gibt, die zu erledigen sind. Und dann rechnet man sich, wenn das keiner macht, der oder die wird es bestimmt tun. Wir erwarten das schon. Und dann verbinden wir mit einem gewissen Namen auch einen gewissen Einsatz oder eine gewisse Bereitwilligkeit, sich einzufügen. Und das Geheimnis Jesu war sein Gehorsam. Und da kommen wir auch ganz schnell nach Gethsemane, wo er sagt, Vater, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehe. Und das ist der Gehorsam, dieser bedingungslose Gehorsam. Da geht es nicht um Lust, sondern um den Willen Gottes. Und das hat ihn ausgezeichnet. Offenbarung 19,12 heißt es, seine Augen sind Feuerflammen und auf seinem Haupt viele Kohle. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Ich werde mich jetzt immer wieder auf diesen Namen beziehen, dass er einen viel höheren Namen hat, als wir uns das vorstellen können, weil er viel mehr geleistet hat. Noch einmal, seine Augen sind Feuerflammen und auf seinem Haupt viele Kronen, da sind es Diademen. Da trägt Jesus nicht mehr die Dornenkrone. Da trägt er die Krone als König. Und weiter, er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er. Das heißt, wir haben selbst hier in der Offenbarung noch eine Verschlüsselung, dass wir gar nicht wissen, wie es sein wird. Nur eins wissen wir, der Name wird deutlich sichtbar sein und er wird bekannt sein. Es heißt dann weiter in den Versen, in Offenbarung 19,16, und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und trotzdem wird dieser Name, den er dann tragen wird, und so jetzt nicht mitgeteilt. Aber dann wird der Name klar und sichtbar sein, und dann ist es auch ergründlich, warum. Aber jetzt wissen wir es noch nicht. Es heißt, er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Das heißt, wir brauchen auch hier die göttliche Erkenntnis, um dies zu erkennen. Wenn sich Gott mit seinem Namen offenbart, dann wird er die Macht haben, alles zu verändern, was er verändern möchte. Und das ist also das zukünftige Geheimnis von seinem Namen. Aber jetzt schon, in dieser irdischen Zeit, sehen wir, dass oft um den Namen Jesu diskutiert wurde. Wir erinnern uns am Anfang in der Apostelgeschichte, dass den Jüngern verboten wurde, in dem Namen Jesu zu sprechen. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, 17, 18, aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihm drohen, dass sich in Furt keinen Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Ja, und dann bringt es der Apostel Petrus auf den Punkt und sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber auch damals schon haben Menschen diesen Namen als eine Zauberformel benutzt. Da heißt es in Apostelgeschichte 19, 13 bis 16, es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über den die böse Geister hatten und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters mit Namens Gevers, die das taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl, wer ihr seid. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie, und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verschwunden aus dem Haus flogen. Da haben sie also versucht, mit dem Namen Jesu Geschäft zu machen. Und das ist das Geheimnis eigentlich bis auf den heutigen Tag, dass in dem Namen selber schon eine Kraft und eine Offenbarung liegt. Wie viele Menschen haben es als Freude erachtet, um des Namens Jesu willen zu leiden oder gar zu sterben. Und das ist auch heute, wo wir jetzt versammelt sind. Wir sind hier versammelt im Namen Jesu, nicht im Namen des Volkes. Wir sind hier im Namen Jesu. Und das unterscheidet uns einfach von einer anderen Gruppe, die in einem anderen Namen unterwegs sind. Und es geht jetzt schon hier um seinen Namen ganz deutlich. Wie viele Geschwister haben um seines Namens willen das Leid getragen? Nur um des Namens willen. Aber die Bibel sagt uns, wenn er zurückkehrt, wird er einen Namen tragen, den nur er selber kennt. Ich komme zurück zum Gehorsam. Das lesen wir aus 2. Philipper 2, 8 bis 11. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Und das kommt die Begründung. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sollen alle die Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird genauso ein Name von ihnen, der über jeden anderen Namen ist. Und das ist so schon, was hier im Hebräerbrief erkannt wird, und so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen, vor den Engeln ererbt hat. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir hier in deinem Namen zusammenkommen dürfen und dass wir heute Abend um deines Namens willen auch hier bitten dürfen, dass du uns bewahren möchtest, dass du dich offenbaren möchtest, dass du uns segnen möchtest, Herr, weil wir als deine Kinder zusammengekommen sind, in dem Bitten und dem Vertrauen, dass du unter uns bist. Und so möchte ich jeden Einzelnen bitten, der anwesend ist oder der zugeschaltet ist, Herr, tröste du uns, sprich uns an, hilf uns, den Weg zu gehen, den du für uns ausgedacht hast, dass wir ihn erkennen. Letzte Woche hatten wir einen lieben Bruder, der wieder da ist. Und damals hatten wir ein anderes Lied. Heute werde ich eine Nummer 11 singen, Jesu Name nie verklinget. Einfach auf diesen Namen nochmal bezogen. Und das sind drei Verse, ich denke, die kriegen wir auch wieder hin. Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Das ist die Nummer 11.
nur die tolle Begleitung dem Klavier, sondern das kommt auch aus Südafrika, wo es von Afrikanern gesungen wird. Und wir können uns schon so ein bisschen vorstellen, wie das sein wird, wenn weltweit wir im Namen Jesu zusammenkommen.
Geschwister, vor uns liegt nun etwas so Gewaltiges, dass ich fast Mühe habe, es auszulegen. Aber das Schönste an der Schrift ist immer, wenn man an der Schrift arbeitet, dass es Texte gibt, die braucht man nicht auslegen. Das ist zum Beispiel, wenn Jesus ein Gleichnis erklärt und anschließend sagt, ja, also das ist das und das ist das, und dann weiß man, aha, so ist das. Und der Hebräerbrief, den wir jetzt hier vor uns geöffnet haben, ist ja an Juden geschrieben. Zugegeben, wir sind weniger heute Juden, wir sind mehr so Heidenchristen, würde ich denken. Und da ist auch schon der Unterschied jetzt von dem Brief zu sehen, dass er an einer Gemeinde geschrieben wurde, in einer Situation, die sehr viel Schriftkenntnis mitgebracht hat. Ich will eure Schriftkenntnis jetzt hier nicht unterstellen und sagen, ja, das ist vielleicht nicht so, das habt ihr alles drauf. Aber die hatten es noch viel mehr, weil sie schon als kleine Kinder trainiert waren im Auswendiglernen, im Rezitieren der Tore. Und den Text, den wir heute haben, schließt jetzt an zu dem Vers 4, den ich gerade vorgelesen habe, mit diesem Vers 5 bis 14, den ich einmal vorlesen werde. Und wo ihr dann merkt, da kommen 7 Schriftzitate, davon 6 aus dem Psalm, 1 aus 2. Samuel im Davidischen Bund. Und er windet das alles so schön ein, um uns zu zeigen, dass Jesus höher und größer ist als die Engel. Weiß ja nicht, wer schon mal in dem Hebräerbrief gelesen hat, will jetzt auch nicht fragen, wer es war. Die Bitte ist, tut es. Aber eins, nachdem hier der Verfasser uns gesagt hat, dass Jesus höher ist als die Engel, dann sagt er, er ist höher als Mose. Wir hätten es wahrscheinlich andersrum gemacht. Ne? Erst Mose und dann Steigerung der Engel. Sie werden später sagen, warum er es nicht gemacht hat. So, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und sie sollen ihn alle Engel anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seinen Engeln zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, Gott, beim Thron wird ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände wert. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle verhalten. Wie ein Gewand, wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe. Deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel meiner Füße mache? Es sind nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Gewaltig. Hier müssen wir uns einfach vorstellen, hier ist Schriftkenntnis vorhanden. Und das kann ich nur so viel sagen, das ist eine in sich geoffenbarte Offenbarung, die man gar nicht weiterbringen kann. Ich möchte aber jetzt, bevor ich diesen Text auslege, ganz kurz etwas zu Engeln sagen. Engel, das habe ich Ihnen geschrieben, griechisch Angelos oder Angelos, je nachdem, wie man das im Hebräischen, im Griechischen oder im Lateinischen haben möchte, sind in vielen Religionen Wesen, die einem Gott oder Gottheiten zur Seite stehen. Aber sie werden immer in allen Religionen von Gott oder den Gottheiten selber unterschieden. Also Engel sind in allen Religionen dienstbare Geister in einer ganz besonderen Position. Ich bleibe jetzt bei der Schrift. Und hier in der Schrift begegnen uns die Engel seit der Vertreibung Adam und Evas aus dem Paradies. Da heißt es in Genesis 3, 24, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern von dem Garten Eden die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu wachen den Weg zu den Bäumen des Lebens. Insgesamt finden wir in der Schrift, und wenn ich Schrift sage, dann meine ich immer all das Neue Testament, ungefähr 270 Stellen, wo wir von Engeln etwas reden. Im Neuen Testament sind es 175, das müssen Sie jetzt nicht aufschreiben, aber nur so, um die Größe zu hören. 175 im Neuen Testament, 51 Mal in den Evangelien, 21 Mal in der Apostelgeschichte, 36 Mal in den Briefen und 67 Mal in der Offenbarung. Das heißt also, wir haben in der Offenbarung nochmal eine Steigerung, wo die Engel das ganz große Konzert geben und bieten, mehr als in den Evangelien finden wir in der Offenbarung. Und dennoch ist kaum ein Gläubiger, der etwas mit Engel oder Engelserscheinung anfangen kann. Ich hatte ja letztes Jahr um diese Zeit vom Messias im Alten Testament gesprochen und schon einiges auch darüber Engelerscheinungen gesagt. Aber dass man wenig weiß, das ist schon zu Zeiten Jesu so gewesen mit den Sadduzäern. Und die Schrift spricht das auch ganz offen aus und an. Ich möchte nur ganz kurz drei Punkte zu den Engeln sagen, um die Zeit auch wirklich für die Auslegung des Briefes zu nehmen. Der Ursprung der Engel, die spricht von einem Schöpfungsakt. Es heißt in Nehemia 9,6, Herr, du bist es allein, du hast die Macht im Himmel und aller Himmel mit ihrem ganzen Heer. Da sind dann auch die Engel eingeschlossen. Deutlicher wird es in Psalm 148, 2 bis 5. Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, alle sein Heer. Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne. Lobet ihn, ihr Himmel, aller Himmel und ihr Wasser über dem Wasser. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Also auch die Engel gehen den allmächtigen Schöpfungswort Jesu zugrunde. Und die Schrift spricht auch davon, dass es eine unzählbare Schar ist. Da heißt es zum Beispiel Hebräer 12, 22, und den vielen tausenden Engeln. Oder in Offenbarung 5, 11, und ihrer Zahl war 1000 mal 1000. Wir wüssten dann auch von anderen Zahlen, auch dass Jesus sagt, er könnte seinen Vater bitten, er könnte ein paar Legionen Engel schicken. Also es gibt eine unvorstellbare Zahl Engel. Die Schrift spricht von ihrem himmlischen Wesen. Das lesen wir immer eben auch im Weihnachtsevangelium Lukas 2. Und alsbald war da vom Engel die Menge der himmlischen Heere, die lobten Gott. Engel kommen immer wieder auch vom Himmel. Wir sehen das Matthäus 28, 2. Ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein ab und setzte sich darauf. Das ist diese Engelerscheinung nach der Auferstehung. Oder Paulus schreibt, aber wenn wir auch oder ein Engel vom Himmel euch würden ein anderes Evangelium reden, der sei verflucht. Das ist Galater 1, 8. Die Schrift sagt uns, dass einige den Wohnort verlassen haben. Da heißt es, die Engel, die ihren himmlischen Stand nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, das ist Judas 6 oder Matthäus 25, 41, geht hin vor mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wir wissen, dass einige Engel gefallen sind, die dem Reich Satan zugerechnet werden, aber dass die, die gehorsam waren gegenüber dem Wort Gottes, dass sie noch bei ihm sind. Und jetzt nur ein paar Schlagworte, weil wir die Zeit wirklich nicht haben. Ich will auch jetzt keine Bibelzitate nennen. Die Engel bilden eine Schar und nicht eine Rasse. Menschen sind vergänglich, Engel sind unsterblich. Engel sind Geistwesen, können aber auch menschliche Gestalt annehmen. Das sehen wir dann auch im Alten und Neuen Testament, dass auf einmal Engel Wesen werden und sprechen und essen können und so weiter. Die Eigenschaften der Engel, das das müssen wir uns jetzt wirklich genau anhören, die Eigenschaften der Engel, weil wir gleich wieder von Jesus sprechen. Engel sind mächtiger als Menschen. Engel wissen mehr als Menschen. Engel sind demütiger als Menschen. Engel sind gehorsamer. Und dann als letztes, Engel können Flügel haben. Dieses böse Bild, was wir immer Weihnachten sehen, wenn wir da einen Engel sehen, das kommt aus der Historie. In Nürnberg war ein Puppenmacher, deren Tochter ist kurz vor Weihnachten gestorben. Und er hat sich in sein Atelier gesetzt und hatte einen Mädel, so wie die Tochter war, nachgebaut. Kleines Mädchen, süßes Lächeln, blonde Haare, hat er ihr Flügel gegeben. Und das Bild ist bis heute geprägt bei uns in den Köpfen, dass Engel Flügel haben, ein Mädchen sind und blonde Haare haben. Das ist überhaupt nicht wahr, dass in der Bibel gibt es nur immer männliche Erscheinungen. Also tut mir leid, wenn ich es so sagen muss, aber es ist einfach nicht wahr. Das Bild, was wir da sehen, was uns da vorgegaukelt wird, kommt aus dieser Familientragödie, wo es dann aufgenommen wurde und wo es den Menschen zu Herzen gegangen ist. Ein letztes. Es gibt eine Rangfolge unter den Engeln. Der oberste ist der Engel des Herrn. Da kommt der Engel der Gemeinde. Da kommen die Cherubim, die Seraphim. Und da kommen die Erzengel, der Erzengel Michael, der Erzengel Gabriel. Und dann gibt es weitere. Und das auch abschließend noch, in der katholischen Kirche gibt es weitere Namen von Engeln. Nur, dass wir einmal mal sehen, wer, mit wem wir es hier zu tun haben. Engel sind ganz gewaltige Wesen. Die sind real. Und in der Andacht habe ich ja gerade schon drüber nachgedacht oder kurz erwähnt aus Philippa, dass Jesus gehorsam war, ja zum Gehorsam. Am Tode, am Kreuz. Und das ist eigentlich auch, was ich hier so enden möchte. Als Abraham getestet wurde und als Abraham gehorsam war und seinen Sohn Isaak bereit war zu opfern, da rief ein Engel vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Wir hatten ja am Sonntag die Predigt von Pastor Latzel gehört, wo es um dieses Wort ging, hier bin ich. Und hier in dieser Geschichte ist es genauso. Da kam ein Engel und hat gesprochen, und Abraham war da und hat gesagt, hier bin ich. Aber nun zu den Versen von 5 bis 14. Wir haben also 6 Zitate aus dem Psalm und ein aus 2. Samuel, dem Propheten. Also 7 Belegstellen für die gewaltige Aussage, dass Jesus über die Engel steht. Fangen wir an mit dem ersten Zitat aus Psalm 2,7. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Dann würden wir aus der Hüfte auch sagen, dann wissen wir auch nicht. Ja. Aber ja, was ganz sicher hat er nie gemacht. Aber Psalm 2,7 ist eine Deklaration zur Sohnschaft. Ich sage mal, wir haben 3 Geburten Jesu. Ganz vorsichtig. Ja? Die erste war als Prophetie im Alten Testament. Die zweite war in Bethlehem. Und die dritte war im Grab von Josef im Arimathäa, wo er wieder zum Leben auferweckt wurde. Das ist ungewohnt, sowas vielleicht zu sagen, aber ich bin da ziemlich rustikal. Ich meine das genauso, wie ich es sage. Nicht, dass ich jetzt was anderes lehren möchte, aber wir haben einmal die Ankündigung der Geburt, dann die wahrhaftige Geburt in Bethlehem und dann auch die Wiedergeburt oder die Auferweckung von den Toten, wo er Erstling wurde, im Grab von Josef von Arimathäa. Jetzt haben wir also auch eine gewisse Vermischung von 3 Wahrheiten. Und eine Wahrheit ist, er ist der eingeborene Sohn, wie wir es aus Johannes 1,14 wissen. Da heißt es in Johannes 1,14, und das Wort ward Fleisch, wohnte, also zeltete eigentlich unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt müssen wir mal ganz kurz an dem Ausdruck Eingeborenen stehen bleiben. Dieses Ausdruck hier, der eingeborene Sohn, zählt nicht so sehr auf die Geburt oder Herkunft ab. Und dieser Ausdruck Eingeborener ist nicht so der Beginn der Existenz einer religiösen Gruppe. Der Ausdruck Eingeboren ist ein rechtlicher Begriff. Er hebt die Rechte des Erstgeborenen vor. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir jetzt hier gewinnen müssen. In der römischen Kultur jener Zeit, wenn also ein Kind geboren würde, war es ein römisches Kind, war es ein römischer Sohn. Und der in der römischen Familie hineingeboren wurde. Aber erst bei seiner Volljährigkeit wurde er vom Vater zum Sohn erklärt. Und das ist auch hier etwas. Jesus war schon immer der Sohn Gottes. Er hat ja durch ihn die Erde erschaffen, durch sein allmächtiges und kräftiges Wort. Aber erst nach der Auferstehung wurde er zum Sohn erklärt. Und das ist der Unterschied, den wir einfach hier sehen müssen. Erst nach der Auferstehung. Ich lese euch das einmal vor, Apostelgeschichte 13, 32, 33. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die unseren Vätern geschehen ist, als frohe Botschaft. Weil Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie in dem zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und damit ist Ostern gemeint. Damit wir es ganz deutlich wissen, damit ist Ostern gemeint. Und das ist schon der Schatten, dem Psalm 2, den wir sehen, dass Gott weiß, er wird seinen Sohn auferwecken. Aber es kommt noch deutlicher, und zwar könnt ihr nachlesen, auch später nochmal, Römer 1, 1 bis 4. So ist der Anfang des Römerbriefes. Und da schreibt der Apostel Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch die Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der da heilig ist, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung der Toten. Da steht also noch wortwörtlich, durch die Auferstehung der Toten. Er war immer der Sohn Gottes, aber dadurch ist er durch die Auferstehung geadelt worden. Und das hat natürlich auch wieder etwas mit seinem Namen zu tun, dass er gehorsam war. Denn wenn er nicht gehorsam war, wäre er nicht am Kreuz gestorben. Dann wäre er auch nicht auferstanden. Und so hängt das Ganze zusammen. Aber das ist quasi das Herzstück, das Filetstück, was wir hier haben. Engel wurden im Alten Testament immer als Söhne Gottes bezeichnet. Allerdings immer nur als Gruppe, niemals einzeln. Also als Kollektiv. Das sehen wir in 1. Mose 6, in Hiob, im Psalm und so weiter. Aber das ist auch mit den Gläubigen im Neuen Testament. Wir werden ja auch als Söhne, als Miterben bezeichnet. Aber deswegen dürfen wir nicht die Linie da durchziehen. Jesus wurde immer wieder zu verschiedenen Zeiten als Sohn Gottes vorgestellt. Es gibt mindestens drei, die ich da spontan aufgeschrieben habe. Das erste Mal, als der Engel Gabriel zu Maria sprach, Lukas 1. Aber dann auf jeden Fall bei der Taufe am Jordan. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber auch kurz vorher, bevor er gekreuzigt wurde, auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17 oder Lukas 9, als er mit den Jüngern oben zusammen war. Wo Petrus sagt, hier ist gut sein Herr, soll ich Hütten bauen. Erinnert euch an diese Stelle. Da war es genau dasselbe. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Genau dieselben Worte. Also die Sohnschaft war immer da. Aber geadelt wurde er erst nach der Auferstehung. Und so etwas wurde von einem Engel niemals gesagt. Das ist ja unser Thema heute Abend. Jesus ist höher als die Engel. Da wollen wir die Engel nicht kleinreden, die sind gewaltiger als wir.
Aber Jesus ist höher. Das zweite Zitat, 2. Samuel 7,14. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und das ist ein Teil des davidischen Bundes und hebt die Stellung Christi als Erfüllung der davidischen Bundes hervor. Ist quasi so eine Kardinalstelle, die kennen wir alle. Aber weil es um die Sohnschaft Jesu geht, lese ich sie einmal, Jesaja 9, 5 bis 7. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids in seinem Königreich, dass er in Stärke und Schütze durch die Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in ewig. Entschuldigt. Dasselbe lesen wir in Jeremia 23, 5, 6. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich David einen gerechten Spross erwecken will. Er soll König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr der Gerechtigkeit. Wenn wir heute im Alltag unter Ungerechtigkeit leiden, dann dürfen wir wissen, wir haben einen himmlischen Vater und der ist gerecht. Und der wird Recht richten. Der wird unbestechlich sein. Er besitzt die Vollmacht und das Vorrecht, Israel zu herrschen, und ebenfalls wird dies von keinem Engel gesagt. Das dritte Zitat kommt hier zu Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Er wird wiederkommen. Er wird bei seinem zweiten Kommen zum Gericht wiederkommen. Und dann werden ihn die Engel anbeten. Und das zeigt, dass die Engel niedriger sind als Jesus, weil sie ihn anbeten werden. Dem folgt das vierte Zitat, Vers 7. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Das unterstreicht die gesamte Tatsache, dass die Engel Diener und Boten sind. Es lenkt aber auch unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass der Dienst der Engel vorübergehend ist, im Gegensatz zum ewigen Charakter des Sohnes. Das werden wir gleich noch verstärkt sehen. Zunächst aber das fünfte Zitat aus Vers 8. Aber von dem Sohn, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinesgleichen. Alleine schon, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Wenn wir da jetzt einmal einen Spaziergang durch die Evangelien machen würden, würden wir sehen, wie oft Jesus anhält, wenn Unrecht geschieht. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, aber immer wieder setzt er sich für das Schwache ein, für das arme Rohr im Winde, für den Docht, der ausgepustet werden soll. Und er verhindert es immer wieder durch seine Art. Ob das so bei der Steinigung der Frau ist oder an vielen anderen Stellen. Er geht zu denen, die ausgesetzt sind, die aussätzig sind, die ausgerandet oder ausgegliedert wurden von der Gesellschaft, zu den Zöllnern, zu den Pharisäern. All das wissen wir. Er hat sich da immer eingesetzt, hat nie auf seine eigene Stimme geachtet, sondern auf die, dessen Auftraggeber er gehört hat. Hier finden wir jetzt zwei Aussagen. Die Gottheit des Sohnes und die Autorität des Sohnes im messianischen Reich. Doch zuvor kommt einleitend wieder der Unterschied zu der Ewigkeit des Sohnes und der Vergänglichkeit der Engel. Aber von dem Sohn, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, Jesus ist der Schöpfer Gott. Er hat einen ewigen Thron, den kein Engel besitzt. Er ist
vom Heiligen Geist gesandt, jene, die Engel sind es nicht. Er wird immer beschrieben, der die Gerechtigkeit liebt. Und in diesem Zusammenhang nennt uns der Verfasser jetzt Psalm 102, Vers 10. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten, wie ein Gewand, wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe. Deine Jahre werden nicht aufhören. Das heißt, Jesus ist überlegen in seiner grundlegenden Existenz. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Jesus steht über die Vergänglichkeit des Universums. Jesus ist die unveränderliche Mitte oder das Inmitten des Universums. Und Jesus ist ewig. Das Universum wird abgelegt werden wie ein altes Stück Stoff. Du weißt nicht, ob ihr das gerade bewusst oder unbewusst haben, was in dem Lied auch Jesu Namen und die Verklänge gesehen, dass sich hier Veränderungen stattfinden werden. Jesu Name leuchtet hell und sein Glanz vergeht nicht. Jesu Name bringt der Seele selbst in tiefster Nacht ein Licht. Mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonnenschein. Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Das Universum wird sich auflösen wie ein altes Hemd, wie ein altes Gewand. Und er wird bleiben. Und dieses Bild nimmt auch der Apostel Johannes in der Offenbarung auf. Er schreibt in Offenbarung 6,14, und der Himmel entwich wie eine Schriftrolle. Also er schreibt aber, wie ein Buch zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer Stätte. Und der Apostel Petrus schreibt von der Auflösung des Universums, während der Sohn Gottes ewig ist, in 2. Petrus 3,10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die daraus sind, werden verbrennen. Das heißt also, während das Universum zeitlich ist, ist der Sohn ewig. Und das ist eigentlich, was uns deutlich werden muss, bei all dem, was wir wichtig erkannt haben und auch bedenken, dass wir letztendlich in einer Zeit leben, die sich, oder in einer Welt leben, die sich auflösen wird. Manchmal hat man schon den Eindruck, es ist, hat angefangen, es geht los, ja. Aber immer wieder werden wir auch beruhigt und denken, naja gut, aber wenn wir mal genau hinsehen, die Vulkane, die sich da erheben, das Eis, was am Schmelzen ist, die gewaltigen Wassermassen, die irgendwo in Deutschland und auch in anderen Ländern runtergekommen sind in den letzten Jahren, es scheint, als wenn die Erde in ihren Elementen am Wackeln ist. Aber selbst wenn wir das nicht mehr erleben werden, Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das zeigt diesen Ewigkeitscharakter, der da ist. Vers 13 und 14. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer werden, die das Heil ererben sollen? Hier wird natürlich die Intronisierung des Messias vorhergesagt. Der Sohn ist Partner des Vaters in des Vaters Werk. Er sitzt in das Werk, er ist abgeschlossen und vollendet, das hatte ich am Anfang schon gesagt. In der Antike gab es folgendes Bild. Da saß der König und wer zu Rechten des Königs saß, übrigens Rechte steht auch von Kraft, ne? Aber wer zu Rechten des Königs saß, der war dem König gleichgestellt. Und wenn sich nun Könige getroffen haben, dann saß der Gast des Königs immer zur Rechten des Hausherrnkönigs. Und genau das Bild gibt es uns jetzt auch in der Bibel. Die Tatsache, dass Jesus zu Recht sitzt, bedeutet, er ist Gott gleichgestellt. Da gibt es keinen Unterschied. Es heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Müsst ihr im Psalm dann mal nachlesen, aber so findet ihr das dann. Und jetzt geht's los. Während Jesus sitzt, sind die Engel immer noch am Arbeiten. Die arbeiten für uns. Das ist das gewaltige Bild. Jesus sitzt und die Engel arbeiten. Ihr Werk ist noch nicht vollendet. Und jetzt kommen Bibelverse, die ich so abschließend einfach nennen möchte, um das deutlich zu machen. Wir können natürlich viele hinzufügen, aber die sollen es auch so ein bisschen durch diesen Abend tragen, auch in diese Nacht hinein, dass wir von Engeln umgeben sind. Das sind dienstbare Geister, eingesetzt oder ausgesandt, um derer willen, die das Heil ererben sollen. Das sind wir. Und die stehen uns zur Verfügung. Und wenn es so etwas gibt wie einen Schutzengel oder eine Begründung, dann haben wir natürlich hier auch einige Verse, wo das vorkommen kann. Also, ihr Werk, das Engelwerk, ist noch nicht vollendet, im Gegensatz zu Jesu. Und diese deutlichste Aussage, die wir haben, ist, dass die Engel ihren Auftrag darin sehen und den Willen Gottes durchzusetzen. Engel sind also nicht da, dass sie uns vor allem bewahren, aber Engel sind dazu da, dass sie uns zu dem Ziel bringen, das uns vorgegeben ist. Das heißt also, da können auch Widrigkeiten kommen und trotzdem werden sie uns bewahren und trotzdem werden wir vielleicht sagen können, da habe ich deutlich verspürt, dass mich eine Macht bewahrt hat oder auch getragen hat. Und das Ganze beginnt schon im Säuglingsalter. Da heißt es in Matthäus 18,10, seht zu, dass ihr nicht jemand von diesem Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Matthäus 18,10. Und dieser Dienst, den die Engel da einmal angetreten haben, von Kleinkind an, dauert unser ganzes Leben lang. Psalm 91,11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und wenn er das gemacht hat, dann tun die Engel das. Die Engel sind dienstbare Geister. Und wenn die einen Befehl empfangen, dann führen sie den aus. Engel registrieren sogar, was wir sagen. Prediger 5,5. Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe und sprich von dem bösen Boten Gottes nicht. Es war ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände. Sprich vor dem Boten Gottes nicht. Es war ein Versehen. Das heißt also, sie registrieren uns und auch das, was wir sagen, und dass sie auch da bei sind. 1. Korinther 4,9, das ist ein tröstliches Wort, wenn wir bedenken, dass Engel unser Leiden beobachten. Auch das lesen wir, 1. Korinther 4,9, da schreibt der Apostel Paulus, denn mich dünkt, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, wie zum Tode übergeben. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Und wenn wir das bildlich nehmen, dann drückt der Apostel hier aus, dass sie ein Schauspiel geworden sind der Welt und den Engeln und den Menschen. Da gibt es einige Geschwister, die das ernster nehmen. Auch das mag sein, dass wir da vielleicht noch Neues lernen müssen. Da heißt es in Lukas 16,22, dass die Engel also unsere Seele in den Himmel tragen. Da sagt Jesus, es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Es bleibt ein Geheimnis, was die Engel alle machen. Wir bekommen nicht alles aufgezählt und nicht alles aufgezeigt. Aber eins wird uns ganz deutlich, dass die Engel einen Auftrag haben für uns und dass sie da dafür zuständig sind, auch uns zu bewahren nach dem Willen Gottes. Engel sind nicht immer sichtbar. Und trotzdem wissen wir auch von Jesus, dass wir wissen, unwissentlich schon Engel beherbergt haben, dass wir sie aufgenommen haben. Das wird natürlich jetzt immer spekulativ bleiben, weil wir das so nicht darstellen können. Aber wenn die Schrift uns solche Informationen gibt, dann sollten wir damit genauso umgehen, wie wir sie bekommen haben, sehr respektvoll. Und die Dinge, die wir nicht verstehen, müssen wir auch nicht erklären. Die lassen wir einfach stehen, bis wir eine andere Erkenntnis haben oder bis wir da weitergeführt sind. Aber eins ist ganz klar, die Bibel spricht immer wieder davon, dass Engel anwesend sind. Und in dem gesamten Kapitel 1 geht es darum, dass Jesus höher ist. Und auch er hat ja seine Gegenwart uns zugesagt. Das heißt also, wir haben oder wir sprechen hier von einem System, das real ist, das es wirklich gibt und das uns auch Schutz gewährt und vor dem wir keine Angst haben müssen, weil Engel des liebenden Gottes um uns herum sind. Ich hatte heute Morgen und heute Nachmittag in der Bibelarbeit schon den Vers gelesen, in der Gebetsgemeinschaft den Vers gelesen aus Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Da sehen wir so etwas, dass das Wort, wenn wir es richtig lesen und auch anwenden, schon etwas enthält, was eine Offenbarung an sich ist. Aber dass das Wort dann weitergeführt wird, wenn wir dann zu einzelnen Punkten kommen. Ich möchte schließen hier für heute Abend mit Psalm 91, 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Amen. Ich werde mich jetzt von den Geschwistern im Internet verabschieden. Einfach nochmal eine Ermutigung, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, können Sie mir auch gerne per E-Mail etwas schreiben hier ins Gemeindebüro. Das wird dann weitergeleitet. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten